bitte.
Der Data Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast Zahlen bitte. Ich habe heute zur Gast die Aachener Grundvermögen und stellt euch doch mal gerne selber vor, was ihr macht, wer ihr seid und warum ihr hier vielleicht auch sitzt.
Aber fang du doch mal an.
Ich fange gerne an. Mein Name ist Vanessa, ich bin seit über 3 Jahren bei der Aachener Grundvermögen und habe technisch und fachlich das Chapter Data Analytics aufgebaut und leite das jetzt auch und ja.
Ja, und ich bin Emanuel, ich habe das alles so angefangen, ja, ich bei der also als wir damals angefangen haben mit Data, ja, da waren irgendwie so, weißt du, haben die Leute so die Fackeln angezündet. Also, verbrennt sie. Nein, das war einfach eine witzige Zeit, ja, weil, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr traditionelles Immobilienunternehmen und mit ganz tiefen Wurzeln. Und da hat man eben aber auch immer sehr, sehr krass eben aus einem Gefühl, aus einem Bauchgefühl dann eben auch gehandelt. Aber wir haben eben auch sehr schnell gesehen, wir müssen da wirklich ran. Und nachdem wir irgendwie gar nichts hatten, ja, und konnten wir halt einfach auch wahnsinnig wie gleich von Anfang an machen, ja. Insgesamt, also wir legen Geld von Anlegern insgesamt 7,6 Milliarden in Immobilien an. In innenstädtische.
Ich glaube, das war der imposanteste Moment, den ich in meiner Sales-Karriere hatte, als du vor mir saßt und meintest, kennst du die Hohe Straße? Und ich sag, jo, natürlich. Und du sagtest, ja, die gehört uns.
Ja, so ungefähr zur Hälfte. Im Ernst, nein, aber das ist es, ja. Ja. Also habe ich von euch gelernt, was Flexen heißt.
Flexen?
Ja, Flexen. Und da habe ich mir gedacht, dann droppst du halt gleich mal so einen Flex.
Aber wie flexen wir denn? Also wann haben wir jemals geflext?
Ja, ihr flext nicht, ja, aber ich muss ja dann irgendwann mal ja auch, also es ist ja so bei den
meinst
jungen
du von
Leuten,
der Jugend?
Also ja, nee, also ernsthaft, bei den jungen Nachwuchs Leuten hier. Und bei diesen ganzen, weißt du, wenn du so Leute wie euch ja irgendwie oder so hier wie Vanessas, ne, wenn die irgendwie vor dir sind, ja, dann musst du dich ja wirklich anstrengen, ja? Ja. Ist nicht irgendwie so wie früher, dass du einfach hergehst und sagst irgendwie so, hey, hier ist ein Job, geil und alles, wow, geil Job, ja. So, nee, du musst dich echt anstrengen.
Du brauchst neues Vokabular.
Ja.
Und flexen.
Ja, genau, flexen. Und da habe ich mir gedacht, ich flexe jetzt einfach mal ein bisschen.
Das hast du wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, muss ich sagen.
Vielen Dank.
Ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt. Wenn ihr jetzt bei der Aachener Grund seid, was sind so tägliche Herausforderungen, die euch begegnen? Neben dem Nachwuchskräftemangel, den man hat und dem Flexen.
Ja, du, wenn du investiert bist mit so viel Geld in den deutschen Innenstädten, ja, und wenn du mal durch die Innenstadt durchgehst, dann siehst du, oh, die verändert sich jetzt halt wirklich krass, ne? Also es ist nicht irgendwie so wie Leute, die früher gesagt haben, oh, das verändert sich, aber nein, wir haben wirklich einen signifikanten Change, ja. Und zu diesem signifikanten Change der Innenstadt passiert es natürlich auch der Klimawandel, ja. So, und das ist so, sind so ungefähr diese zwei großen Handlungsfelder, dass wir halt einfach, wenn du eben auch diese Verantwortung, ja, einer Immobilie in der Innenstadt hast, dann hast du auch eine Verantwortung für die Innenstadt. Ja? Mhm. Das heißt, wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie wir diese Immobilien entwickeln, ja, wie wir dann eben auch den Mikro- und den Makro-Szene dieser Immobilie eben weiterentwickeln, aber das eben nachhaltig so, dass es am Schluss auch für die Gesellschaft und für die Natur natürlich auch wirklich dann positive Effekte hat.
Mhm. Und jetzt sitzen wir hier in einem Data-Podcast.
Ja.
Vielleicht kann Vanessa da so ein bisschen herleiten, wie wir jetzt aus der Herausforderung was mit Daten machen und vielleicht auch die Herausforderung lösen können.
Genau, ich glaube, die größte Herausforderung für uns war einfach, dass Immobilien auch immer nur einseitig betrachtet wurden. Das heißt, wir haben ganz viele Datensilos, ganz viele einzelne Fachabteilungen in unserem Bereich, die natürlich aus einer Vermietung, aus einer ESG-Sicht, aus der IT-Sicht, aus ganz vielen verschiedenen einzelnen Sichten eine Immobilie betrachten. Und das ist natürlich falsch, weil eine Immobilie ist ja wie ein Ökosystem. Also da gehört ja viel, viel mehr dazu als zum Beispiel nur ein Mieter, nur eine Miete, nur eine Vermietungsquote oder nur eine Lage. Ja, gerade vor allem auch im Bereich Nachhaltigkeit. Das wird immer wichtiger, das wird immer präsenter. Und da muss man natürlich anfangen, wie wir so schön sagen, eine Immobilie in den Gesamtkontext zu setzen, also holistisch zu betrachten, aus verschiedenen Sichtweisen. Wir haben immer gesagt, wie so Layer, die man einfach über eine Immobilie schieben kann und eine Brille mit verschiedenen Sichtweisen einfach auf diese Immobilie zu blicken. Und da kommen natürlich Daten ins Spiel.
Sehr, sehr gut. Jetzt seid ihr aber auch ein sehr traditionelles Unternehmen oder wie du sagen würdest, traditionalistisches Unternehmen.
ein Neologismus.
Da hat man irgendwie auch sehr häufig, geschaffene Strukturen, die man aufbrechen muss. Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, wie das bei euch war. Vielleicht könnt ihr auch nochmal die Zuhörer abholen, wie ihr das aufgebrochen habt, was das für ein Weg war, wie lang der Weg war, was war euer Ansatz in dem Bereich?
Ich glaube, Ich fange es mal ganz kurz an, ne? Und dann musst du sagen, wie es dann für dich war. Ich glaube, wenn du auf einmal dann eben auch mit also, ne, du bist jetzt so wie ich, also ich habe es hier links 4,7, ja, und dann siehst du die Welt, die ist zwar irgendwie total schön, ja. Wenn du deine Datenstrategie fährst, dann setzt du auf einmal eine Brille auf und siehst auf einmal, was du vor dir hast. Ja, so. Jetzt siehst du natürlich auch Sachen, die du vielleicht gar nicht so gefühlt hast, und das siehst du halt einfach richtig, richtig scharf. Ja. Und das war halt eben auch so die Hauptherausforderung, dass auf einmal die Daten halt eine komplett andere Geschichte erzählt hat oder ein anderes Narrativ sich auf einmal gebildet hat, als das, was du erst irgendwie 50 Jahre irgendwie so ein bisschen im Gefühl hattest. Ne? Das war schon deckungsgleich, ja, aber es war dann doch in Facetten anders.
Zum Teil, ja.
Ja. Und ich glaube, die Hauptherausforderung war dann eben auch nicht zu sagen, so, das ist jetzt so, ja, sondern die Leute halt einfach wirklich an die Hand mitzunehmen und einfach diese Transformation wirklich Stück für Stück für Stück, ja, auch wirklich mit den Menschen zusammen eben auch ins Unternehmen, eine Kultur dann eben auch zu schaffen, ja, und einfach diese Verspannungen wirklich rauszumassieren.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist so sehr, sehr häufig. Man baut irgendwas auf über Jahre, glaubt an festen Gedanken und hält auch daran fest. Mhm. Und dann sagen die Daten was anderes. So, das ist echt immer eine Herausforderung. Und ich meine, ich habe euch kennengelernt. Ihr habt mir vorgestellt, was ihr die letzten 2 Jahre gemacht habt. Ich habe gesagt, das ist scheiße. Und ihr habt gesagt, na gut, machen wir es neu. So, und das ist ja auch ein Thema. So einer Offenheit oder auch so einer Reaktion stehe ich nicht häufig gegenüber. Viele sagen dann, okay, ja, aber wir haben doch was aufgebaut, wir müssen doch daran festhalten, wir haben dafür Geld ausgegeben, so. Und ihr seid da, glaube ich, auch in eurem Unternehmen einfach vorangegangen und habt gesagt, okay, wir müssen Altes aufbrechen, wenn es bedeutet, dass wir es komplett neu anfangen. Ne?
Und ich glaube, das ist das Wichtigste in dem Prozess, einfach zu verstehen, dass diese Datenstrategie oder datengetriebene Entscheidungen zu treffen, eben nicht nur eine Frage der Technologie ist, sondern auch die eines Mindsets. Und wenn man sich jetzt da hinsetzt und sagt, na gut, ich habe die Technologie, aber ich habe nicht das Mindset, die Technologie alleine wird das nicht machen. Du brauchst die Leute, du brauchst den Willen, du brauchst wirklich die Leute abholen, mitnehmen, zu erklären, warum, wieso das wichtig ist. Und so muss man halt auch einfach neuen Sachen offen gegenüberstehen.
Ja, also ich meine, du hast es ja jetzt, glaube ich, ganz, ganz gut auch durchlebt, von einer Werkstudentin hin zum Chapter-Lead. Das ist ja schon beeindruckend. Aber vielleicht kannst du nur mal aus deinen Worten beschreiben, wie wichtig es auch ist, dass aus der Führungsposition heraus Vertrauen zugesprochen wird, auch der absolute Wille, Sachen umzusetzen. Weil ich glaube, mit Manuel hast du da eine Person, die das absolut liefert, aber vielleicht kannst du nur aus deinen eigenen Worten beschreiben.
Absolut. Also ich glaube, mit Manu habe ich jemand an meiner Seite, wo ich absolute Rückendeckung habe. Das ist in einem Unternehmen wie unserem essentiell, dass du jemanden hast, der einfach einen gewissen Stand in dieser Firma hat, auf den sich verlassen wird und wo man auch weiß, wenn er was anpackt, dann wird es gut.
Ja.
Das ist, als ich vor 3 Jahren angefangen habe, ich habe angefangen als Werkstudent, Manus Aussage war, mach mal was mit Daten. Hey, yo, cool, was soll ich machen? Und so nach und nach kamen dann wirklich, ich meine, klar, wir sind eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, wir haben manche Probleme, aber wir haben Auslagerungen, wir haben Fremdbezüge, also wir haben einfach schwierigere Wege als zum Beispiel vielleicht bei einem Startup oder bei irgendwas anderem. Aber man muss einfach nur wissen, wie man den Weg angeht. So, man muss sich die richtigen Schuhe anziehen und dann kann man jeden Berg erklimmen. Also ich glaube, das ist das kleinste Problem. Das Schwierigste war wirklich, Leute mitzunehmen, also wirklich die Leute ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig das ist. Das ist natürlich, wenn du als Werkstudent, als Mädel, als junges Mädel da ankommst und sagst, ey, ich habe so viele coole Ideen, mach doch einfach mit, dann ist es sehr schwierig. Was aber einfach der wichtigste Weg war, ist, ich habe von vielen Kollegen gelernt, also gerade in Bezug auf die Immobilienbranche, wo ich natürlich komplett fremd war. Und ich habe versucht, viele Leute meine technische Sicht beizubringen. Und ich glaube, das war dann so eine Komponente, wo wir gemerkt haben, okay, wir verschmilzen mit den Sachen und jeder kann irgendwas von dem anderen lernen und keiner möchte dem anderen irgendwas aufzwingen oder irgendein Narrativ setzen, sondern wir versuchen wirklich gemeinsam aus beiden Sichten einen Weg für uns zu schaffen, den wir einfach gemeinsam gehen können, wo wir wirklich für die Firma sind und ja, wo wir einfach versuchen, Mehrwert zu generieren.
Ja, cool. Mehrwert ist ein gutes Stichwort, um vielleicht auch nochmal über eine Chance zu sprechen, die ihr seht. Gerade viele Herausforderungen angesprochen. Du hast gesagt, bring Klarsicht rein, wie eine Brille, die man sich aufzieht. Wo seht ihr in Zukunft noch Chancen, die man nutzen kann, einfach mit Daten oder auch Technologien, die datengetrieben arbeiten?
Du, ich glaube, wir müssen halt einfach verstehen, dass Daten und oder der bedingungslose Fokus, ja, und das Verstehen von Daten und Analysen, ja, eine Ertragsquelle werden. Du musst es einfach genauso sehen, ja. Wir fangen jetzt gerade an, ja, Daten zu fördern. Ja, wir fangen an, sie unser Unternehmen besser zu verstehen. Ja, wir fangen an, das Unternehmen besser zu modellieren. Ja, das heißt, wir kommen jetzt erstmal in den Operations, kommen wir einfach sehr gut voran. Ja, aber ich glaube, das ist auch speziell im ESG-Bereich, wo die Kolleginnen und Kollegen dort unterwegs sind bei uns. Ja, wird es eben auch ein Gamechanger werden, ja, wie wir auch die Zukunft simulieren können. Mhm. Ja, ja, oder wir haben ja gerade ein großes Thema im Bereich Predictive Lease Management, ja, wo wir uns genau eben auch diese Gedanken machen, ja, was bedeutet denn eine Innenstadtveränderung mit externen Faktoren, ja, für unsere Release Prediction, ja, mhm, und somit ja auch für den Wert der Immobilie und somit auch für die Vorperformance, ja. Mhm. Das heißt, wir müssen einfach auch verstehen, dass wir mit einem vernünftigen Gebrauch von Daten Geschäft machen können, ja, und hier einfach auch besser dann verdienen. So muss man es ja einfach auch mal sehen, ja. Und umso besser wir unser Surrounding verstehen, unser Geschäft verstehen, umso leichter tun wir uns eben aber auch, dann neue Ertragsquellen zu erschließen, ja. Vielleicht neue Assetklassen zu erschließen, ja. Vielleicht auch unsere Immobilien ganz anders zu revitalisieren, ja, um hier einfach auch das Beste für unsere Anleger eben auch rauszuholen.
Ja, also entweder Kosten sparen, Umsatz treiben, einfach optimieren am Ende des Tages. Ne?
Wobei ich meine, Kosten sparen, ja, logisch, das muss immer mit dabei sein, aber ich glaube wirklich so diesen bedingungslosen Fokus nach vorn, ja, auf Wachstum. Mhm. Ich glaube, das tut uns an dieser Stelle eben auch gut, ja, weil wie gesagt, die komplette Immobilienbranche ist gerade sich am Resetten, ja, ja. Und das ist auch gut, ja, und ich glaube eben, dass eben auch speziell bei unserer Branche Player, ja, die bedingungslos datenfokussiert sind, aber eben ihren Bauchgefühl nicht verlieren, ja, dass die den Unterschied machen werden, ja, und dass die ein unfair advantage dann eben auch haben werden gegenüber den anderen, ja, und die werden gewinnen, ja, die werden als Gewinner genau aus dieser Krise eben auch rausgehen.
Ja. Ich glaube, das lassen wir erstmal so stehen. Das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst.
Vielen
und
Dank,
das können viele mitnehmen. Das war ein super Plädoyer. Wir haben noch eine Kategorie, das ist das Quiz, was wir jedes Mal machen. Das sind Fragen, die ich selber auch nicht kenne. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ich verteile an euch einfach mal die.
Darf ich die schon aufmachen?
Ja, du kannst gleich die erste Frage stellen.
Oh nein, bei mir bin ich auch gleich als Erster.
Nee, wir müssen ja alle Antworten liefern.
Ach so.
Ne?
Ach so.
Ja, genau.
Ach so. Okay.
Es ist tatsächlich so, dass Frage und dahinter quasi die Antwort kommt. Mhm. Ne? Also, aber vielleicht fängst du an und stellst die erste Frage und dann liefern wir mal eine. Nee, jetzt guck doch nicht die Antwort an.
Ich schaue
mir in der Schule
wie das hier. Was glaubst du eigentlich, wie ich Abitur geschafft habe?
Also nicht, die Story will ich
nicht
auf jeden
Fall
so
wie funkt. Ja? Also, ich habe eine Frage an euch.
Ja.
Mhm. Ja. Also mich auch. Welche zwei Länder verzeichnen die meisten ChatGPT-Nutzer?
Mhm. Also ich sag irgendein nordisches Land, Dänemark und USA.
Mhm. Was sagst du?
USA würde ich mitgehen. Ich glaube, nehmen wir mal Deutschland. Ich glaube, die Deutschen haben viele Fragen, die sie sich immer stellen.
Jetzt muss ich auch nochmal gerade daran denken. Ich kann den Tisch auch nach vorne ziehen, die Füße drauf ablegen.
Ja,
Dänemark ist ein zu kleines Land, tatsächlich, fällt mir gerade auf. Mhm. Ich tippe auf Frankreich.
Okay, ich würde ja fast sagen, also wenn das ist eine große Frage, ob die Chinesen das irgendwie laufen lassen oder nicht. Ja, ich tippe auf USA und Indien.
Okay.
Soll ich das mal umdrehen?
Good call.
Ja. USA und Indien. Boah, Alter.
Ui.
Hättest du es gewusst, oder?
Gerade eben kurz runtergespickt hier. Oh. Ja, wie früher.
Wie unglaublich ist das,
im Abi, ne? Wirklich.
Nee, Indien ist halt einfach auch, wirklich so
ja,
groß,
ja,
wenn es irgendwie um Masse geht. Ne? Das ist schon so.
Aber ausreden kann er.
Naja, das stimmt,
immer.
Ja. Gut.
Also
das
finde
ich
jetzt. Damit stelle ich euch meine Frage und ich habe auch noch nicht die Antwort geschaut.
Aber ich bin echt beeindruckt von mir selbst gerade.
Welche drei europäischen Länder sind die Spitzenreiter in Digitalisierung? Und auf welchem Platz ist Deutschland?
Ja. Niederlande, Dänemark und nehmen wir mal Schweden noch mit rein.
Ja, ich würde die baltischen Länder noch mit dazu nehmen. Ja, wahrscheinlich die baltischen Länder, Dänemark. Ja, es sind schon Dänemark, Niederlande.
Mhm.
Deutschland ist halt nicht so.
Nee, Deutschland ist, glaube ich.
Das ist halt leider, ist wirklich nicht so richtig gut, ne?
Wären alle so wie ihr, wären wir wahrscheinlich ganz oben, aber.
Ja, das ist ja die zweite Frage. Auf welchem Platz ist Deutschland? Was denkt ihr?
Ich glaube, Deutschland ist so Platz 15, 14,
ja,
15.
So. Also tatsächlich so wirklich so im letzten 10% hat. Ja. Ne?
Kommt also, auf die Studie an. Ne?
Ja. Ich würde auch mit Niederlande, Dänemark, Schweden gehen. Und uns auch so. Mhm. Ah, Platz 9, 10 würde ich uns so. Okay, so schlecht sind wir doch. Sag an. Also Dänemark, Finnland und Schweden.
Oh.
Und Deutschland ist auf Platz 11.
Ui. Oh. Haben wir aber gut gemacht. Gute
ohne die Anfassung.
Das ist gut, ja. Ist halt ein Streberle.
Ja.
Tja.
Wer?
Sie.
Ich dachte, du wolltest jetzt auch mal mein Ego pushen, sonst mache ich das ja immer bei dir.
Ich push dein Ego immer total, ganz ehrlich.
Wie viel Prozent der Unternehmen geben an, jetzt in KI und Big Data zu investieren?
Geben an?
Wie sie angeben oder wirklich
geben
machen?
An, ja.
Say 85% oder so. Jeder sagt, er macht das.
Ja, ich würde auch.
Unternehmen ab welcher Größe?
Steht nicht drauf.
Ach so, also alle.
Ja, kennst du dich mit Statistik aus? Also da wird eine Teilmenge gefragt, also nicht alle Unternehmen.
Ja,
und das repräsentiert dann alle.
Das repräsentiert dann alle Unternehmen. Ja, okay. So funktioniert es meistens.
Ich würde sagen, dann weniger. 50.
85. Ich sag 73.
Okay.
Hast du die Antwort schon gesehen?
97,2.
Alter!
Ja gut, sie wollen investieren, ne?
Ja,
sie wollen investieren, geben an, dass sie da rein investieren. Invest kann ja auch sein, sich ein ChatGPT-Konto zu machen, ne? Aber
ich frage mich jetzt halt gerade, ich meine, das würde ja bedeuten, dass es irgendwie die Dönerbude ums Eck und haarscharf, ja, auch irgendwie ein ChatGPT-Account hat, ne? Aber ja, das ist cool.
Ich meine, vielleicht kriegt der Gerät ein Update, ne? Und ist bald KI. Ja,
aber oder die Fragen nach den neuen Döner-Trends oder so. Irgendwelche fancy Soßen.
Ach so.
Weiß nicht. Also.
Sollen wir noch eine Frage machen?
Ja, komm.
Gerne.
Wer will ich stellen?
Komm.
Du noch mal komm.
Du hast eine schöne
ohne die Antwort
Stimme.
Zu gucken.
Ich habe die Antwort nicht.
Jetzt können wir es überprüfen, wenn die Antwort jetzt nochmal dieselbe ist.
Also, Frage. In wie vielen Sprachen ist Power BI im Browser verfügbar und welche Sprachen werden von Power BI Desktop nicht unterstützt?
Im Browser verfügbar. Jetzt müssen wir erstmal die Frage in den Raum stellen.
Wie viele Sprachen gibt es eigentlich?
Korrekt. Ja.
Wie viele Länder gibt es auf der Welt?
ChatGPT, hat es jemand offen?
Nein, das darf man nicht. Nein, das darf man nicht. Also, wie viele Länder gibt es denn? Das ist nicht so 185.
Siehst du, das
so?
Ist die Regulatorik, die jedes Unternehmen vorschiebt, wenn man sagt, frag mal ChatGPT. Ja. Nee, darf man nicht.
Okay. Also.
Ich hau mal was raus, 53.
Okay, und was sagst du?
28.
Ich sag 120. Ja. Und welche Sprachen werden nicht unterstützt?
Wahrscheinlich die komplexen Sprachen. Also Chinesisch verfügbar ist?
Ja, ist sicher.
Safe.
Ja?
Safe, ja. Safe. Swahili?
Also ich würde jetzt mal tippen, alles, was sehr, sehr komplex ist.
Weiß ich nicht mal. Vielleicht auch so Standardsachen wie die skandinavischen Sprachen, weil die alle Englisch können.
Oh, das kann
man
sein.
Muss man es dann übersetzen?
Niederländisch könnte ich
zum
mir auch
Beispiel,
nicht.
Zum Beispiel, sprechen alle Englisch, egal wer.
Stimmt, die brauchen, das soll ich mal auflösen.
Ja, ja.
Komm, also. So. 44 Sprachen und Power BI Desktop unterstützt 40, keine Sprache mit Leserichtung. Ach, krass. Da habe ich jetzt aber was gelernt. Von rechts nach links, wie Hebräisch oder Arabisch. Abgefahren, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
So.
Also.
So.
Das ist aber ein schöner Punkt für dich, würde ich sagen. Also ein ganz schöner Punkt. Ja, krass. Aber das mit der Leserichtung hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da game what learned, ne? Also, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja. Impressed, sollen wir noch eine Frage machen? Ich weiß nicht, du hast Spaß, ne?
Ich habe Spaß.
Ja gut, okay, komm. Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht.
Kann man
aussieht,
mit euch
aber
keinen Spaß haben?
Oh,
jetzt haben wir aber hier. Gut. Okay, wie viel Prozent der deutschen Unternehmen haben eine Datenstrategie?
Keine. Also 20%.
13.
Jetzt kommt es ja drauf an. Die Unternehmen werden befragt. Wie viele denken, sie hätten eine Datenstrategie, haben sie aber eigentlich gar nicht, ne? Also
38.
Ich würde schon sagen,
ich mache 25.
Ich sag 60.
Okay.
Was habt ihr gesagt?
28.
36%. Punkt groß zu Vanessa.
Ich hatte wirklich meinen Peak mit Indien, ne?
Ja, und da hast du gespickt.
Also wofür habt ihr mich, wenn ihr mich habt, ne?
Ich habe nicht gespickt. Das ist eine böswillige Unterstellung.
Okay. Datenstrategie ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zum Thema. Wir als umsetzungsorientierter Dienstleister achten eigentlich immer darauf, Use Cases zu identifizieren, die vielleicht auch zu priorisieren und dann eigentlich schnelle Erfolge zu feiern, um dann auch vielleicht von alleine eine Strategie zu entwickeln. Wie habt ihr das erlebt? Versucht ihr das ähnlich zu handhaben? Baut ihr Riesenpräsentationen? Braucht ihr das vielleicht auch für die Argumentation intern?
Also wir hatten mal angefangen, eine IT-Strategie wirklich einfach so runterzuschreiben, wo ich aber auch sagen würde, ich finde, das funktioniert nicht. Also man entwickelt sich immer weiter, man lernt ja auch immer Neues. Man hat natürlich seine Punkte, an denen man festhält oder die einem wichtig sind oder die man auch nach außen hin oder in der Firma hin kommuniziert. Ich bin aber auch ein Riesenfan von Use-Case-getrieben, weil es einfach Betriebsprojekte gibt, die einfach genau den Case zeigen, der einfach aktiven Mehrwert liefert, wo auch die Leute Interesse dran haben. Und ich glaube, ja, eine Datenstrategie, die baut sich auf, nach und nach. Das sind die kleinen Nuancen, die sich immer wieder hinzufügen.
Aber standet ihr schon mal vor der Herausforderung, was viele Unternehmen dann immer sagen, ja, ich brauche eine Strategie, weil wenn ich jetzt einfach loslege und dann ein halbes Jahr nach vorne gucke, dann habe ich irgendwas geschaffen, was vielleicht irrelevant ist oder mir fällt dann ein Fehler auf, den ich nicht bedacht habe. Ist euch das vielleicht begegnet schon mal? Sagt ihr völliger Humbug, weil selbst wenn man eine Strategie ausarbeitet, kommen auch Fehler und Sachen, die man nicht bedacht hat. Wie ist da euer Eindruck?
Ich glaube, dass es natürlich ist es extrem wichtig, eine Strategie zu haben. Ja, also wir sind ja auch BaFin überwacht. Also das ist natürlich klipp und klar. Aber ich glaube, man tut sich eben, was Vanessa sagt, ist, man tut sich, glaube ich, ganz am Anfang. Ich brauche eine Richtung, ich brauche eine Vision, was ich irgendwie machen will. Mhm. Ja, so und dann muss ich einfach mal gucken, wie weit ich komme und dann einfach ein Gefühl dafür kriegen. Ja, und dann, wenn ich irgendwann mal vielleicht auch in Fahrwässern bin, die ich noch ein bisschen besser kenne und einfach weiß, okay, also auf jeden Fall mal so das nächste Jahr, die nächsten zwei Jahre, da ist eine Richtung klar. Da setzen wir uns hin und machen eine Datenstrategie. Ja, beziehungsweise eine Data- oder eine Chapter-Strategie. Ich meine, das kommt jetzt. Mhm. Ja, das ist gut. Ja. Wir sind jetzt eben auch, also wir waren im Prototypen-Modus unterwegs, ja, haben jetzt eben auch von den Wirtschaftsprüfern eben den Haken dahinter bekommen, dass das alles richtig ist und alles gut ist, ja, dass es eben Substanz hat, ja. Und jetzt gehen wir halt so den nächsten Schritt, ja. Aber ich glaube, wenn man am Anfang irgendwie, würde ich jetzt sagt, hey, komm, jetzt machen wir fette Präsentationen, wir machen das aus meiner Strategie und, ja. Ja, gut, dann gewinnst halt nichts, ne? Ja. Das ist nämlich auch genau das Thema.
Ich glaube, das ist wie beim Kochen oder wie beim Backen. So, du hast dein Grundrezept, an das du dich halten solltest, wie wir zum Beispiel, dadurch, dass wir BaFin reguliert sind, einfach an unsere Tools wie eine Snowflake, wie DBT, das sind einfach die Sachen, an die halten wir uns. Aber welche Gewürze du dann dazu gibst und wie du das dann entwickelst, das ist natürlich ein Prozess.
Das ist, glaube ich, eine ganz gute Analogie. Ich bin total scheiße im Backen, muss ich dazu sagen. Kochen kann ich ganz gut. Kann man so aus dem Lameng mal was dazu dichten, ne? Aber das Grundrezept muss auch stimmen.
Genau.
Ne? Das passt auf jeden Fall ganz gut, die Analogie. Ich glaube, es ist vor allem, wenn neue Sachen gemacht werden, so, dass man erstmal ein Gefühl dafür bekommen muss, weil wie soll ich eine Strategie entwickeln für was, wovon ich keine Ahnung habe? Und sagen wir mal ehrlich, ich glaube, die wenigsten Unternehmen oder auch Manager haben schon maßgeblich Erfahrung da drin, für genau das Unternehmen mit den Prozessen, mit dem Geschäftsmodell eine Datenstrategie aufzubauen, weil sie eben noch gar nichts mit Daten gemacht haben. Und ich glaube, das habt ihr wirklich sehr, sehr gut gemacht und auch euren Weg da drin gefunden. Und ich glaube, das ist eh das Wichtigste, dass ihr euch gefunden habt und auch eine gute Strategie entwickelt habt. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was zu diesem Chapter-Ansatz erklären, wie ihr das auch mit anderen IT-Abteilungen oder Themen macht.
Genau. Also wir waren da jetzt nicht manisch und haben jetzt irgendwie, wie alle Corporates, so gesagt, hey, wir machen jetzt eine Spotify-Organisation. Nein. aber was wir halt irgendwie hatten, das war, also wir sind relativ hierarchiefrei unterwegs.
Ja.
Ich hoffe, du sagst es auch.
Durch, ja.
Wir haben halt einfach gesagt, aber wir brauchen halt trotzdem in irgendeiner Weise Abbinder. Ne? Somit haben wir halt gesagt, okay, wir haben in Chapter IT Operations, IT Security, SAP, Data and Analytics und Projektmanagement und Budget und das alles.
Ja.
Und das hilft uns im Endeffekt, das Ganze einfach zu strukturieren. Ja. Aber das hilft uns natürlich aber auch, ja, hier auch eine IT-Organisation nach außen, auch für die Wirtschaftsprüfer eben auch zu zeigen, ja, dass die sich da eben auch mal wiederfinden. Ja.
Ja.
Das heißt, es ist wie so ein Übersetzungstool im Grunde.
Also wie so eine Rolle in der Art. Ne? Also ihr versucht, die Hierarchien niedrig zu halten und eben nicht krass aufzubauen und definiert eine Rolle, dass eine Person eben die Verantwortung dafür trägt, aber halt nicht zwingend notwendig Teamverantwortung hat oder krasse Ziele hat.
Ja, ich meine, du musst es mal so sehen. Ich meine, was bedeutet disziplinarische Führung? Disziplinarische Führung bedeutet, dass du Zielgespräche machst und einen Urlaub freigibst oder nicht.
Ja. In wann ist das falsch? Ne?
Genau.
Zu wichtig.
Was ist Urlaub? Wie schreibt man das?
Gibt's nicht. Ja. Nein, nee, sondern mal ganz im Ernst. Ich meine, ich glaube, die Zeiten, wo man sich halt wirklich über genau das hier auch definieren musste, die sind vorbei. Ja. Und vielleicht kann ich das auch sagen, weil ich disziplinarisch für alles. Nein, Quatsch. Nein, aber ich glaube, da muss man halt auch wirklich auch mit der Zeit, mit den Generationen, mit den Talenten dann eben auch gehen, ja, die halt eben auch da sind. Ja. Und wir versuchen halt eben auch, den Menschen das zu geben, was sie halt auch brauchen, was sie wollen und so, wie sie eben auch Karriere definieren. Mhm. Ja. Und es funktioniert halt beim einen so und beim anderen so.
Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz gute Aussage, weil natürlich, die Generationen verändern sich. Also wenn wir jetzt mal unsere Generation angucken, die gerade vielleicht erst Studium beendet hat, wir gehen mit einer ganz anderen Arbeitsmoral dran, als vielleicht die ganzen Führungskräfte, die jetzt eher so im mittleren Alter sind. Und ich glaube, das ist bei uns vor allem sehr gut, weil jeder hat seine Zuständigkeiten, jeder hat seine Verantwortlichkeiten, aber wir begegnen uns in jedem Thema immer auf Augenhöhe und versuchen einfach immer miteinander einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wir setzen uns ein Ziel und wir definieren, und jeder steht hinter diesem Ziel. Ganz egal, mit welchem Background, in welchem Alter oder in welcher Position. Wir stecken uns gemeinsam ein Ziel und das erreichen wir als Team.
Durch diesen Ansatz fällt es euch einfacher, Talente zu halten, Talente zu finden. Wie groß ist eure Organisation, von der ihr gerade gesprochen habt?
Also wir sind knapp 200 Leute insgesamt. Und ich glaube schon, dass das... Wir sind jetzt ja auch nicht der krasseste Employer-Brand. Mhm. Also in der Branche ja, mhm. ja, aber eben auch im Tech-Bereich absolut nicht.
Ja, ja.
Also, who the fuck ist Aachen Grundvermögen? Ja. Warum seid ihr eigentlich in Köln und nicht in Aachen? Nein, ich glaube aber, wenn man, und das ist, glaube ich, das Punkt, wenn wir uns kennenlernen und wenn man dann eben das auch sieht, ja, und dann merken die Leute, oh, das ist irgendwie anders, ja, so. Und also wir haben zum Beispiel auch die Besonderheit, ja, das Team hat immer ein Vetorecht. Also bei jeder Neueinstellung kann das Team sagen, nee.
So. Also warum habt ihr es bei Vanessa nicht? Nein, Spaß, so geht's.
Der kannte nämlich noch nicht. Da war ich noch
ernsthaft, da war die aber auch voll zuvorkommend und so, nett, ja, und okay, sowas, weißt du. Und dann hat natürlich niemand Nein gesagt. Ja. Naja, aber was witzig ist, ich hatte neulich, hatten wir aus einem neuen Bewerbungsgespräch, wo das eben auch der entscheidende Punkt war, wo die Leute sagen so, wir respektiert eure Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen so, ne? Weil das ist ja irgendwie auch eine faktisch ja schon die höchste Form des Respekts, ja, an der Stelle, ja, weil ich einfach sage so, hey, es ist eure Entscheidung, ja. Und somit trägt natürlich auch genauso zum Beispiel so eine Recruiting-Entscheidung, ja, was du vorhin gesagt hast, ja, ist halt in line mit dem Gruppendenken, ja, und somit, dass wir halt einfach ein Team sind.
Ja.
Ja, und also wir versuchen es halt, ja, wie wir das eben auch machen, ja. Ich meine, ja, wir sind auch innerhalb der Company vielleicht auch anders. Mhm. Ja, so, wir machen ja wirklich alles von, ich habe mein Passwort vergessen, über SAP bis hin zu Venture Capital, machen wir ja alles im Bereich. Aber das ist auch gut, ja, weil wir somit ja auch ein Stück weit der Inkubator oder so eine kleine Petrischale sind, auch für das Unternehmen.
Ja.
Um Sachen einfach auszuprobieren, ja, wie Sachen funktionieren. Ich meine, wir sind auch mit der Hälfte der Sachen, die wir machen, scheitern wir halt auch. Mhm. Das ist in Ordnung. Ja?
Ich glaube, scheitern ist muss man, wenn man nach vorne will. Also das habe ich auch in meiner Berufslaufbahn immer wieder gesehen. Wenn man irgendwie nicht scheitert, dann wird man auch nicht wachsen und auch vor allem nicht viel lernen. Ich glaube.
Nee, aber das war ja genau das, wo wir bei euch irgendwie waren, ja. Und dann ging es halt darum, dass das Thema Data Vaults, ne, kam ja dann irgendwann mal auf, ja. Mhm. Und was du sagst, ne, hey, das, was ihr macht, ist scheiße. Ja, okay, verstanden. Ja. Das ist tatsächlich, klar, vielleicht ist es nicht scheiße, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall uns nicht genau da weiterbringt, genau, mit dem, was wir vorhaben, ja. Und so, das ist auch eine Form von Scheitern, ja. Mhm. Aber ein wunderschönes Scheitern, ja. Mhm. Weil, man ist zum Beispiel Punkt, jetzt haben wir diese Data Vaults eben, jetzt sind wir gerade am Aufbauen, ja. Und auf einmal kommen jetzt eben auch die Kolleginnen und Kollegen irgendwie her und sagen, boah, krass, Manu, jetzt verstehe ich endlich, was du einfach seit 3 Jahren laberst, ja. So von wegen Bau Services, Bau Produkte, ja. Denk genau da. Und auf einmal ist ein Service, ein Vault. Ja?
Ja.
Und auf einmal hast du eben diese Produkt- und Data-Sicht ist auf einmal homogen. Ja? Und die Leute verstehen es und das ist anschaulich. Ja? Und deswegen war das einfach ein wunderschönes Scheitern an der Stelle.
Ja. Ich glaube, hätten wir uns 2 Jahre vorher kennengelernt und ich hätte euch den Data Vault vorgestellt, hättet ihr gesagt, was soll ich mit dem Scheiß? Ich glaube, es war genau der richtige Zeitpunkt und vor allem auch genau die richtige Momentum auf eurer Seite.
Glaube ich auch. Und ich glaube auch, das ist ja auch mal ganz wichtig. Also wir sind ja auch große Fans von Second Man on Moon, ja. So, da hat einer schon mal die Rakete gelandet, ne? Eigentlich auch ganz gut explodieren, nicht geil. Nein, aber nee, das ist mal ernsthaft. Ja, ja. Aber das war schon, glaube ich, eine ganz gute Nummer, ja. Weil es einfach, ich glaube, es war erforscht genug, ja. Es gab, und das ist immer auch genau der Punkt, ja. Wir haben natürlich auch auf eurer Seite Talente gefunden, die das beherrschen, ja. Ich meine, wir haben es ja genauso gemacht, ja. Wir haben was mit Prototypen gemacht, ja. Und nach 3 Monaten haben wir gesehen, boah, geil funktioniert, ja.
Wir machen noch mehr.
Ja, genau. Diese Taut-Leute, die labern ja gar keine Scheiße, ja. Sondern es funktioniert, ja. Ja. Und deswegen haben wir ja gesagt, okay, cool. Und jetzt rollen wir das eben auch aus, ja. Und auf einmal, ja, funktioniert das eben, ja? Ja. Und auf einmal siehst du, dass eben aus so einem kleinen Sprössling, ja, auf einem richtig, richtig, richtig tollen Blume irgendwie auch geworden ist.
Ja, weil wir bereit waren, weil wir die Mistgabeln vom Anfang so langsam in weiße Fähnchen umgewandelt haben, dass ihr da sagt, ey, es ist ganz cool und jetzt sind wir bereit, einen neuen Kurs einzuschlagen.
Genau.
Ja.
Und da haben wir genau perfekt angesetzt. Mit der gewissen Vorbereitung, die wir gebraucht haben, mit auch schon einer, wir haben uns schon mit der Organisation, mit uns auseinandergesetzt. Wir wissen, was wir wollen, wir wissen, was wir haben. Ja. Und wir können dann genau mit diesem Stand, auch mit euch, ins Sparring gehen und sagen, das haben wir und das wollen wir und den Weg, den machen wir gemeinsam. Das
ist schon sehr, sehr cool. Ihr habt eine gute Geschwindigkeit und vor allem auch schnelle Entscheidungswege, wahrscheinlich dann auch durch die wirklich geile Organisation, die ihr habt. Ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Abschluss so vom Inhaltlichen. Vielleicht kann jeder von euch nochmal Tipps an die Community, an die Zuhörer und Zuhörerinnen geben. Was können Unternehmen besser machen? Woraus habt ihr schon gelernt? Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, aber nochmal in aller Kürze und Würze von euch beiden.
Ich würde anfangen für die Kollegen und Kolleginnen, die wirklich in dem Bereich arbeiten. Scheitert, nehmt es hin, steht stärker auf. Es ist okay, es wird euch nicht jeder lieben, es wird nicht jeder cool finden, was ihr macht. Aber ihr macht das Richtige. Wenn ihr dran glaubt, haltet dran fest.
Eine Transformation dauert 7 Jahre und wenn man denkt so, scheiße, ich fange mit was an, es dauert 7 Jahre, ja, dann ist es vielleicht nicht uncool, aber bitte habt einfach im Hinterkopf, es dauert 7 Jahre, ja, bis ihr in irgendeiner Weise auch einen kulturellen Wandel im Unternehmen irgendwie auch vollzogen habt in so einem großen, ja. Aber wir sind gerade mittendrin, wirklich mittendrin. Und wir haben eben gesehen, der Kipppunkt ist da. Ja? Ja. Aber habt das einfach in Mind. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon.
Wahnsinnszusammenfassung. Danke für eure Tipps, vor allem eure Zeit. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank.
Servus.
Ciao.